rate mal, was das ist, sagt Fritzchen zu seiner großen Schwester. Es ist 2 Zentimeter groß, länglich, hat einen abgeflachten Körper, 8 Beine und Greifarme. Schwester guckt ihn an. Keine Ahnung, sag schon. Ich weiß es auch nicht, aber es krabbelt in deinem Nacken. Manchmal haben wir einfach keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, was das für komische Viecher sind, die anderen über den Nacken krabbeln. Wir haben keine Ahnung, was wir in der Klassenarbeit schreiben sollen. Wir haben keine Ahnung, was wir aus unserem Leben machen sollen. Und manchmal haben wir auch keine Ahnung, wie wir einen Bibeltext verstehen sollen. Und genau so einen habe ich euch heute mitgebracht. Oder besser gesagt, ich habe euch einen Vers mitgebracht, bei dem ich lange überlegt habe, was er bedeutet und was wir damit anfangen sollen. Aber letztlich glaube ich, wir können doch sehr viel daraus lernen. Also worum geht's heute? Der Vers, den ich meine, steht in Prediger 7, Vers 16. Also Prediger 7, Vers 16. Und der Prediger, also höchstwahrscheinlich Salomo, er schreibt dort: Sei nicht allzu gerecht und sei nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gerecht und sei nicht allzu weise. Ich denke, ihr gebt mir recht, dass dieser Vers auf den ersten Blick irgendwie schwierig zu verstehen ist, oder? Verwirrend. Wir sollen weder allzu gerecht noch allzu weise sein. Das ist doch seltsam. Aber sehen wir uns doch mal den etwas größeren, nahen Zusammenhang an. Und dazu lese ich aus Prediger 7 die Verse 15 bis 18. Also Prediger 7, 15 bis 18. Da steht: Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem Allen. Also wir sehen hier, wie Salomo sich Gedanken über das Leben auf dieser Welt macht. Er erkennt, dass das Leben nicht immer so verläuft, wie wir es uns wünschen. Gerechte Menschen sterben früher, als uns lieb ist. Und gottlose Menschen hingegen leben länger, als sie es unserer Meinung nach verdient hätten. Und in genau diesem Zusammenhang schreibt Salomo dann, dass wir nicht allzu gerecht und nicht allzu weise sein sollen. Was meint er damit? Ich bin mir sicher, dass das nicht bedeutet, dass wir die Sache mit Gott nicht ganz so ernst nehmen sollen. Genauso bin ich mir auch sicher, dass Salomo nicht meint, wir müssten uns nicht immer an Gottes Gebote halten, sondern nur manchmal, wenn es gerade mal passt. Auffällig ist auch, dass Salomo unmittelbar nach diesem verwirrenden Satz dann in Vers 17 noch schreibt: Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Nicht allzu gottlos. Kann irgendwie auch nicht bedeuten, dass ein kleines bisschen Gottlosigkeit ganz gut wäre, oder? Wir dürfen aus Salomos Rat jetzt nicht schließen, dass er empfiehlt, Gottes Geboten nur halbherzig zu gehorchen oder ein wenig Sünde oder Torheit im Leben zuzulassen. Sünde ist Sünde und Sünde ist falsch, denn Gott hasst Sünde. In jeder Form, sei es jetzt Betrug oder Mord oder Diebstahl, unverheiratetes Zusammenleben, Lästerung, Richten über andere oder Ehebruch und so weiter. Ich könnte noch lang machen, da fällt einem viel ein. All das ist falsch und Gott hasst es. Das wissen wir. Und in unserem Text geht es daher ganz sicher nicht darum, dass wir das alles nicht so ganz ernst nehmen sollen. Salomo kann das auch gar nicht gemeint haben, denn er schreibt in Vers 18 selbst, dass es darum geht, Gott zu fürchten. Und dass Gottesfurcht und das Halten seiner Gebote was miteinander zu tun haben, das macht Jesus später deutlich, indem er in Johannes 14, Vers 23 sagt: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Also in unserem Vers kann es nicht darum gehen, dass ein bisschen Sündigen in Ordnung wäre, auch wenn wir das vielleicht gern hören würden. Ne? Also manchmal wird das gut tun, aber nein, darum kann es nicht gehen. Das würde allem widersprechen, was wir aus der Bibel wissen. Aber Was will uns Salomo denn dann mitteilen? Was sollen wir mit dieser Aussage anfangen? Ich glaube, hier wird was deutlich, das ich die Theologie des Pferdes nenne. Die Theologie des Pferdes. Während die einen auf der einen Seite vom Pferd fallen, fallen die anderen auf der anderen Seite runter. Und auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, ist auch nicht geritten. Franz Delitzsch schreibt zu diesem Vers oder schreibt in seinem Kommentar zu Prediger 7, Vers 16 und 17 folgendes. Er schreibt, er will sagen, sei kein engherziger, griesgrämiger Strengling. Genieße und füge dich dem Leben, aber lass dir auch nicht zu sehr den Zügel schießen. Und sei kein Narr, der sich über Gesetz und Zucht leichtsinnig hinwegsetzt. Warum willst du dich selbst vor der Zeit ums Leben bringen, indem du das Laster dich töten lässt und durch Mangel an Verstand dich zugrunde richtest? Ich weiß, altes Deutsch. Der schreibt töten auch mit DT. Also trotzdem, auch wenn es alt ist, mir gefällt es, was er schreibt. Ich mag sogar seine Wortwahl. Ich denke nämlich, das mit dem engherzigen, griesgrämigen Strengling, das passt ganz gut. Halte dich an Gottes Gebote, aber sei dabei kein engherziger, griesgrämiger Strengling. Sei auch kein Narr, der sich über das Gesetz hinwegsetzt. Fall nicht auf der einen Seite vom Pferd, fall aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd. Das ist ein Prinzip, das in unserem Leben oft gilt. Und ich will euch das heute an einem biblischen Beispiel zeigen. Also wirklich ein Beispiel. Kann man auch auf viele andere Bereiche übertragen. Aber in der ganzen Bibel finden wir immer wieder das Thema Irrlehre. Immer wieder wird vor Irrlehrern gewarnt. Aber was genau sagt uns die Bibel dazu? In dem Zusammenhang möchte ich euch zunächst mal Markus 9, Vers 38 bis 40 vorlesen. Da berichtet Markus, Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in deinem Namen aus und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, hier hatten die Jünger Kontakt zu einer anderen religiösen Gruppe, die sich ebenfalls auf Jesus berief. Da war ein Mann, der im Namen Jesu böse Geister austrieb. Einfach so, ohne sie zu fragen. Er trieb Dämonen aus, ohne sich zunächst die Erlaubnis der Jünger einzuholen. Er war kein Betrüger, er trieb die Dämonen wirklich aus. Aber er stand im Gegensatz zu den Jüngern nicht in einer öffentlichen, offiziellen Verbindung zu Jesus. Er gehörte nicht zu ihrer Gruppe. Und deshalb hatten die Jünger ihn zum Schweigen gebracht. Wichtig ist hier Jesu Reaktion. Jesus befahl ihnen, ihn nicht weiter zu behindern. Ihr sollt es ihm nicht verbieten. Sein Argument war, dass jemand, der aufrichtig in seinem Namen handelt, sich nicht plötzlich gegen ihn wenden würde. Das ist gewissermaßen die Aufforderung an die Jünger, sich darüber zu freuen, dass sie jemanden gefunden haben, der in Jesu Namen Gutes tut. Und dabei ist es doch völlig egal, ob er zu derselben Gruppe gehört wie sie oder nicht. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Das muss uns klar sein. Und genauso sollen wir laut Jesus mit anderen Christen umgehen. Sie gehören vielleicht nicht zu unserer Glaubensgemeinschaft, gehen nicht in eine Brüdergemeinde und machen manches anders als wir. Aber wenn sie trotzdem den Auftrag Jesu in dieser Welt ausführen, dann ist doch alles gut. Wenn sich Christen für Christus einsetzen, ist es völlig egal, wie die Gemeinde heißt, zu der sie gehören. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn es Christen gibt, die ein paar Dinge anders machen als wir, kann es doch auch mal dran liegen, dass wir selbst uns irren, oder? Also, ausnahmsweise mal. Ich meine, wir wissen zwar viel und wir verstehen auch viel, aber die komplette Weisheit haben wir ja dann doch nicht mit dem Löffel gefressen, ne? Da kann es durchaus auch mal sein, dass andere Recht haben und wir nicht. Und wenn wir das nicht zugestehen, dann sind wir nichts weiter als arrogante, engherzige Strenglinge. Also ihr merkt, ich mag das Wort, ne? arrogante, engherzige Strenglinge. Ob ihr es glaubt oder nicht, Gottes Volk ist größer als unsere Gemeinde. Anstatt andere Christen zurechtzuweisen und ihnen die Legitimität abzusprechen, wie es die Jünger getan haben, sollen wir uns über das freuen, was sie für Jesus tun. Wir sollen uns nicht von ihnen abkapseln oder sie verurteilen, nur weil sie es nicht genauso machen, wie wir uns das vorstellen. Und deshalb finde ich es schon ein bisschen traurig, dass es den Anschein hat, als sei so ein Allianzgottesdienst für viele von uns weniger ein Gottesdienst, sondern mehr ein freier Sonntag oder so. Ne? Denkt dran, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Etwas später hat Jesus das nochmal sehr, sehr deutlich klargestellt. Und er hat es als ein grundsätzliches Ziel herausgehoben. Er hat klargemacht, dass einer seiner größten Wünsche darin besteht, dass Christen einmütig zusammenstehen. Und dazu möchte ich gerne einen Abschnitt aus einem der schönsten Gebete lesen, die jemals formuliert wurden. Jesus betete in Johannes 17, Vers 11 bis 23, also ganz kurz vor seiner Gefangennahme, folgendes. Er betete: Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus betete hier für seine Jünger, kurz vor seiner Gefangennahme. Tatsächlich standen sein Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt bereits so nah bevor, dass er seinen Weggang als bereits geschehene Tatsache sah. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Und weil die Zeit, in der er seine Jünger verlassen würde, so unmittelbar bevorstand, betete Jesus für seine Jünger. Aber nicht allein für seine Jünger, sondern auch für alle die, die, wie Jesus sagt, durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Wir stehen in der Bibel drin, das ist doch schön, oder? Jesus betete hier für alle Christen zu allen Zeiten. Also auch für uns. Er betete für uns, weil ihm klar war, dass wir mit Versuchungen und dem Hass der Welt konfrontiert werden würden, ohne dabei seine unmittelbare Gegenwart sehen zu können. Er betete hier für die ewige Sicherheit seiner Nachfolger. Aber er betete nicht nur für unsere Sicherheit. Er betete auch ganz deutlich dafür, dass wir alle eins seien. Es ist Jesu großer Wunsch und sein Gebet, dass wir Christen eins sind, dass wir Gemeinschaft miteinander genießen und zusammenarbeiten, anstatt einander zu verurteilen und uns gegenseitig vom Dienst abzuhalten. Er wünscht sich also genau das Gegenteil von dem, was die Jünger mit dem Dämonenaustreiber gemacht haben. Es hat im Laufe der Zeit schon viel zu viele unnötige Spaltungen gegeben. Jesus wünscht sich dagegen die Einheit unter den Christen. Und diese Einheit soll dazu beitragen, dass die Welt erkennt, dass Jesus von Gott gesandt wurde und dass Gott die Welt liebt. Das soll an unserer Einheit erkannt werden. Unsere Einheit ist somit von großer Bedeutung für den Plan Jesu auf unserer Erde. Wir sind zur Einheit berufen. Und wer nicht gegen uns ist, der ist für uns und gehört zu uns, als Bruder oder Schwester. Aber wie ist das jetzt mit dem Pferd? Man soll nicht runterfallen. Und zwar auf beiden Seiten. Denn egal auf welcher Seite man runterfällt, Reiten ist dann nicht mehr möglich. Und genau das ist es, was die Bibel deutlich herausstellt. In Lukas 11, Vers 20 bis 23, da sagt Jesus Folgendes. Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Und jetzt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also die Situation ist folgende. Jesus hatte gerade einen Dämon ausgetrieben. Diese Austreibung rief jedoch gemischte Reaktionen hervor. Einige Menschen waren begeistert, andere warfen ihm vor, satanische Kräfte zu nutzen, um die Dämonen auszutreiben. In diesem Abschnitt geht es in erster Linie darum, dass Jesus seine Handlungen rechtfertigt, die fehlerhafte Logik seiner Ankläger aufdeckt und letztlich den Spieß umdreht und ihre eigene Einstellung hinterfragt. Auffällig ist dann aber der letzte Vers des Abschnitts. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Eben haben wir noch gesehen, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und jetzt sehen wir gewissermaßen, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und schnell wird dabei deutlich, dass es letztlich nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir gehören zu Jesus oder wir gehören nicht zu ihm. Rein logisch betrachtet erkennen wir dabei eine einfache Wahrheit. Jeder Mensch, dem wir begegnen, gehört entweder zu Jesus oder eben nicht. Ganz einfach. Und damit wird genauso schnell klar, die Einheit, zu der wir berufen sind, kann sich natürlich nur auf diejenigen beziehen, die zu Jesus gehören. Und das sind eben nicht alle. Und deshalb ist es nicht überraschend, dass im Neuen Testament immer wieder vor dem Einfluss falscher Lehrer in der Gemeinde gewarnt wird. Ihr Lehrer soll nicht geduldet werden und ihr Lehrern soll nicht auf den Leim gegangen werden. Und so lesen wir dann in 2. Petrus 2, Vers 1 und 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Sie werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Also Petrus erklärt hier den Christen, dass es falsche Lehrer geben wird, die Irrlehren einführen und damit Jesus selbst verleugnen werden. Er macht klar, dass die Christen von solchen Einflüssen leider nicht verschont bleiben werden. Und demzufolge darf nicht jeder Lehre geglaubt werden. Neben der Einheit der Christen ist die Warnung vor Irrlehren ein zweites großes Thema, das in der Bibel sehr viel Raum einnimmt und die Lehre der Apostel stark geprägt hat. Und leider waren die Gemeinden trotzdem nicht immer gut darauf vorbereitet. Und denn daher schreibt Petrus dann in Vers 2, viele werden ihnen folgen und in ihren Ausschweifungen. Viele werden darauf reinfallen. Es wird viele Menschen geben, die auf ihr Lehrer reinfallen und deshalb letztlich den falschen Weg wählen. Und leider hatte Petrus recht. Er hatte recht damit, dass ihr Lehrer kommen werden und er hatte auch recht damit, dass ihnen viele folgen würden. Immer wieder mussten die Apostel daher in ihren Briefen davor warnen, damit wir Christen nicht auf solche Irrlehrer reinfallen. Und dabei geht Paulus sogar so weit, dass er sehr konkrete und praktische Anweisungen dafür gibt, wie unser Kontakt mit denen aussehen soll. Und das lesen wir in 1. Korinther 5, Vers 9 bis 13. Schreibt Paulus, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte? Harte Worte, ne? Hier geht's nicht, ich sag mal, um irgendwelche Heiden. Es geht um Menschen, die sich Christen nennen, aber durch ihren Lebensstil eine Irrlehre verbreiten. Menschen, die sich Christen nennen, aber Dinge lehren oder tun, die der Bibel widersprechen, sollen wir meiden. Letztlich sollen wir sie aus unserer Mitte verstoßen. Und dabei geht es natürlich nicht darum, dass jeder, der einmal sündigt, sofort aus der Gemeinde ausgeschlossen werden soll. Sonst wäre unser Saal heute hier sehr, sehr leer. Vielmehr geht es um Menschen, die bewusst in Sünde leben, die es als richtig darstellen und es sogar als richtig lehren. Guckt mal, was ich mache, das ist klasse, macht das auch. Von Irrlehrern sollen wir uns fernhalten. Aber weil leider viele Leute Irrlehrern glauben, kam es im Lauf der Jahrhunderte zu vielen Spaltungen unter uns Christen. Und das ist schrecklich und traurig, denn dadurch wurde schließlich gegen das Gebot der Einheit und der Liebe verstoßen. Manche dieser Spaltungen waren allerdings auch wieder richtig und wichtig, da sie sich bewusst gegen eine Irrlehre richteten. Ein Beispiel dafür, Reformation, so vor ungefähr 500 Jahren, bei der es darum ging, sich gegen eine Irrlehre zu schützen und vor allem wieder zur Bibel zurückzukehren. Natürlich wäre eine Reformation ohne Spaltung besser gewesen. Aber letztlich musste sich von der falschen Lehre getrennt werden. Ich sage das erstmal aus unserer Sicht. Aus der anderen Sicht wurde es genauso gemacht. Ne? Als Christen sind wir zur Einheit berufen. Das ist Jesus sehr wichtig. Nicht umsonst hat er Gott persönlich genau darum gebeten. Aber diese gewünschte Einheit bezieht sich auf Christen. Wenn sich aber jemand Christ nennt, obwohl er eigentlich ein Irrlehrer ist, dann sollen wir nichts mit ihm zu tun haben. Und jetzt komme ich zu dem Problem bei alledem. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Irrlehrer zu erkennen. Irrlehren waren und sind schließlich umfassender, als uns lieb ist. Und sie beziehen sich nicht nur darauf, wer Jesus ist und wie er uns gerettet hat. Das haben wir ja bereits gesehen, als es um Leute ging, die sich Bruder nennen ließen, aber Unzüchtige, Geizige, Götzendiener, Lästerer, Trunkenbolde oder Räuber waren. Bei Irrlehre geht es nicht nur um Errettung und das Evangelium. Irrlehre fängt da an, wo eine falsche Lehre als christlich ausgegeben wird. Jesus hat daher in Matthäus 7, Vers 21 bis 23 Folgendes gesagt. Er hat gesagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Dieser Text, der gehört zu den dramatischsten und traurigsten in der Bibel. Dramatisch ist er insbesondere, weil er so deutlich ist. Nicht alle, die Jesus als ihren Herrn bezeichnen, gehören auch wirklich zu ihm. Nicht alle, die Jesus ihren Herrn nennen, sind letztlich gerettet. Viele der Menschen, die sich heute als Christen bezeichnen, werden nicht in den Himmel kommen. Das heißt, sie sind keine Geschwister. Der Teil mit der Einheit bezieht sich nicht auf sie. Sie folgen einer Irrlehre und sind letztlich durch ihr Leben selbst Irrlehrer. Und mit Leuten, die sich Christen nennen, aber keine sind, sollen wir keine Gemeinschaft haben. Schwierig, ne? Und da haben wir nämlich dann das Dilemma. Einerseits sollen wir keine engherzigen, griesgrämigen Strenglinge sein, die sich darüber aufregen, dass andere Christen nicht alles genauso machen wie wir und uns so, das so vorstellen. Auf der anderen Seite sollen wir ihr Lehrer aber erkennen und meiden. Wie soll das gehen? Einen entscheidenden Tipp gibt uns Johannes in 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Also, es ist gewissermaßen eine Aufforderung. Seid nicht naiv. Seid nicht naiv. Glaubt nicht alles, was euch erzählt wird. Glaubt nicht jedem, der behauptet, er wäre Christ. Nicht alle, die sich als Christen ausgeben, sind es auch. Nicht alle, die als Christ bezeichnet werden, gehören wirklich zu Jesus. Stattdessen müsst ihr sie prüfen und dementsprechend eure Konsequenzen ziehen. Das ist der Grund, warum ich zwar für die evangelische Allianz, aber gegen die Ökumene bin. Genauso ist das der Grund, warum ich für moderne Lieder im Gottesdienst bin, für mich aber keine Lobpreismusik von Bethel Music in Frage kommt. Obwohl sie vielleicht gut klingt, ist das, woher sie stammt, weit, weit entfernt von biblischer Lehre. Und ganz ähnlich verhält es sich mit bestimmten Predigern oder Influencern, bei denen theologische Beliebigkeit an die Stelle der biblischen Wahrheit tritt. Prüfen. Merkt euch, nicht jeder, der in eine Kirche geht, gehört auch wirklich zu Christus. Genauso ist ja auch kein Mensch Christ, nur weil er in eine Brüdergemeinde geht. Nicht überall, wo Christ draufsteht, ist Christus drin. Natürlich gibt es in allen Kirchen und Gemeinden gute und schlechte Seiten. Und wir können von anderen lernen. Von der evangelischen Kirche können wir beispielsweise Offenheit lernen. Sollten wir. Wir können und sollten von anderen lernen. Wir können Offenheit lernen. Von der katholischen Kirche können wir Ehrfurcht lernen. Von den Pfingstlern Begeisterung und von der alten Versammlung Bibelwissen. So könnte ich noch lange weitermachen. Wir können und sollen von anderen lernen. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn es nur ums Lernen geht, können wir auch von den Zeugen Jehovas die Missionsbereitschaft, von den Muslimen die Ernsthaftigkeit, von Shinchonji die Internetnutzung, von der Mafia den Familienzusammenhalt und von Scientology das Spendenverhalten übernehmen, oder? Man kann viel lernen. Das allein ist ein schlechtes Argument dafür, dass etwas christlich und gut ist. Und damit möchte ich jetzt keineswegs sagen, dass man diese Gruppen über einen Kamm scheren kann. Also nicht falsch verstehen. Absolut nicht. Einige sind Christen, andere nicht. Aber man sieht, nur weil es eine positive Sache in der Gruppierung gibt, heißt das noch lange nicht, dass es sich um Christen handelt. Genauso wenig wie eine negative Sache sie direkt zu Heiden macht. Wisst ihr, es gibt Christen. Das muss man wirklich mal sagen. Es gibt Christen in der evangelischen Kirche. Ne? Es ist so. Aber das macht die Kindertaufe noch nicht richtig. Gleichzeitig sind entscheidende Teile der katholischen Lehre aus biblischer Sicht eine totale Irrlehre. Das ändert aber nichts daran, dass es auch unter Katholiken Christen gibt. Positive Dinge an der Kirche machen ihre Lehre noch nicht biblisch. Und einzelne Christen in der Gemeinschaft machen die Gruppe noch nicht zu einer christlichen Gemeinde. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir prüfen. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und wie das geht, das sehen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 11, wo Lukas schreibt, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und prüften, ob es sich so verhielte, anhand der Bibel. Diese Christen in Thessalonich waren nicht naiv. Sie waren jedoch auch keine engherzigen, griesgrämigen Strenglinge, die alles Neue sofort ablehnten. Und stattdessen setzten sie sich hin und überprüften die Lehre anhand der Bibel. Und genau das ist es, was wir auch machen sollen. Mit all dem, was uns an Christlichem begegnet, mit all dem, was von hier vorne irgendjemand, der sich Gerrit nennt, predigt. Ne? Wir müssen fremde Lehren anhand der Bibel prüfen. Es gibt richtig und falsch. Und es ist unsere Aufgabe, mit Gottes Hilfe zu beurteilen, was richtig ist und was falsch ist. Erst wenn wir etwas anhand der Bibel überprüft haben, können wir einordnen, was davon richtig und falsch ist. Was bedeutet das für uns ganz praktisch? Es bedeutet, dass wir nicht alles, was anders ist, sofort verteufeln dürfen. Und stattdessen müssen wir es prüfen und überlegen, ob unsere eigene Sichtweise wirklich richtig ist. Wir dürfen aber auch nicht naiv sein und alles andere sofort übernehmen. Auch das müssen wir prüfen. Manche Christen tendieren dazu, sofort loszuschreien, wenn ihnen was ungewöhnlich vorkommt. Und sie neigen dazu, es sofort abzulehnen und die Geschwister zu meiden. Aber Jesus sagt, dass das falsch ist. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wir sind zur Einheit berufen. Andere Christen tendieren wiederum dazu, völlig naiv alles, was einen christlichen Anschein hat, anzunehmen und sich mit den Menschen zu verbrüdern. Aber die Bibel lehrt uns, dass auch das falsch ist, denn nicht jeder, der zu Jesus Herr, Herr sagt, wird in den Himmel kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht total engstirnig von der einen Seite des Pferdes fallen und damit genau zu den engherzigen, griesgrämigen Strenglingen werden, vor denen Salomo gewarnt hat. Aber wir dürfen eben auch nicht völlig naiv von der anderen Seite runterplumpsen und uns über Gottes Gebote und die Wahrheit hinwegsetzen. Ich bin ganz ehrlich, das, was ich euch hier sage, ist das Schwierigste daran, den richtigen Mittelweg zu erkennen. Es ist so viel einfacher, extrem in die eine oder in extrem in die andere Richtung zu sein. Aber nein, das ist falsch. Rechts runterplumpsen und links runterplumpsen ist völlig egal. Runterplumpsen ist unten. Genau das meinte Salomo in Prediger 7, Vers 16, als er schrieb, sei nicht allzu gerecht und sei nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Er fordert uns weder zu falscher Strenge noch zu trügerischer Nachgiebigkeit auf, sondern er ruft uns zu einem Leben in der Gottesfurcht auf, das die Balance hält. Wir sollen nicht alles sofort verteufeln und auch nicht alles einfach glauben. Das ist in einer postfaktischen Welt voller Fake News übrigens grundsätzlich ein wichtiges Prinzip. Prüft, was ihr so seht, hört und lest und behaltet oder verbreitet nur das Gute. Aber es gilt eben auch ganz besonders im religiösen Bereich. Fallt auf keiner Seite vom Pferd. Verteufelt nicht alles ohne zu überprüfen und glaubt nicht alles ohne zu überprüfen. Macht stattdessen, was Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 schreibt. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Wenn wir das beherzigen und lehren, ebenso wie Personen anhand von Gottes Wort prüfen, dann wird Gott unsere fehlende Ahnung auffüllen und uns leiten. So können wir zu Jesu Freude mit unseren Geschwistern eins sein. Und deshalb, fallt nicht vom Pferd und dann viel Spaß beim Reiten. Amen. Ich würde gerne beten und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Ja, Herr, manchmal ist das, was du von uns erwartest, echt schwierig. Manchmal ist es echt schwierig zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Manchmal ist es echt schwierig, nicht in eine von beiden Richtungen oder in eine von den vielen verschiedenen Richtungen vom Pferd zu fallen. Manchmal ist es echt schwierig, nicht extrem in eine falsche Richtung zu tendieren. Ich bitte dich darum, dass du uns in unserem Leben immer wieder den richtigen Weg zeigst. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst zu prüfen, was Tag für Tag aus der Theologie oder aus den Nachrichten auf uns einprasselt. Ich bitte dich darum, dass wir wirklich anhand der Bibel prüfen. Ich bitte dich darum, dass wir uns von dir korrigieren lassen und dass wir uns von dir den richtigen Weg weisen lassen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, deinen Weg zu gehen. Amen.